Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
In Vatikanstadt, da laufen die Vorbereitungen für die Bestattung von Papst Franziskus auf Hochtouren. Lisa Weiß.
Bis jetzt konnten sich nur die Mitglieder der Kurie, die Angestellten des Vatikans, von Papst Franziskus verabschieden. Sie waren es, die in einer langen Schlange vor der Kapelle von Santa Marta anstanden, dem Gästehaus, in dem der Papst lebte, dann in der kühlen Kapelle Blumen niederlegten vor Franziskus, der aufgebahrt in einem Holzsarg lag, neben dem zwei Schweizer Gardisten standen. Doch jetzt wird der verstorbene Papst mit einer feierlichen Prozession in den Petersdom gebracht, und so können sich auch die vielen Pilger in Rom, die Gläubigen, von ihm verabschieden. Wie Piera, die der Tod von Franziskus überrascht hat. Sie will gleich am ersten Tag in den Petersdom gehen.
Weil ich ihn gern sehen würde. Ich habe es nie geschafft, ihn aus der Nähe zu sehen und jetzt wenigstens, wenn er tot ist.
So wie Sie wollen auch viele andere Menschen Franziskus die letzte Ehre erweisen. Zehntausende werden erwartet. Franziskus hat mit seiner Nähe zu den Menschen viele angesprochen. Es dürfte also lange Schlangen vor dem Petersdom geben, der teilweise bis Mitternacht geöffnet bleibt. Doch das scheint auch Javier aus Spanien nicht abzuschrecken.
Wir haben das nicht erwartet, das war ein schwerer Schlag. Ich möchte hingehen, denn der Tod eines Papstes, das passiert nicht oft. Wir haben jetzt die Möglichkeit und diese Gelegenheit wollen wir nutzen.
Beigesetzt wird Papst Franziskus dann am Samstag nicht im Petersdom, sondern auf eigenen Wunsch in seiner Lieblingskirche, der Basilica Santa Maria Maggiore. Staatsgäste aus aller Welt haben schon ihr Kommen zugesichert. Aus Deutschland kommen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz. Und die große Frage bleibt, wer wird Franziskus Nachfolger? Mehr als 130 Kardinäle aus aller Welt sind wahlberechtigt. Den Großteil von ihnen hat Franziskus selbst ernannt. Einfach wird es trotzdem nicht, glaubt Vatikanexperte Ludwig Ringeifel von der katholischen Nachrichtenagentur.
Ich vermute, dass es ein sehr strittiges Konklave am Anfang werden wird, weil es doch auch eine Richtungsentscheidung sein könnte. Und es wird einer gesucht, der die unterschiedlichen Lager innerhalb der katholischen Kirche wieder zusammenführen kann. Das ist etwas, was Franziskus in seiner Zeit nicht so gut gelungen ist.
Die Fronten sind verhärtet zwischen Reformern, zu denen man Franziskus zählt, und Konservativen, die gerne wieder rückgängig machen würden, dass katholische Priester seit Franziskus auch homosexuelle Paare segnen dürfen. Aber Franziskus habe mehr Debatten ermöglicht, mehr Mitbestimmung in der Kirche, und das werde erst einmal bleiben, meint Ringeifel. Und als Argentinier habe er die Vision einer weltweiten Kirche gehabt und daher auch viele Kardinäle aus dem globalen Süden ernannt.
Aus Rom war das der Bericht von Lisa Weiß. Beim zukünftigen Papst wird sich auch die Frage stellen, wie dieser mit der Aufarbeitung der Missbrauchsskandale umgeht. Matthias Katsch, Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch, äußerte in dieser Sendung seine Erwartung.
Dass er das ernst meint und ernst nimmt, den Kinderschutz in der katholischen Kirche weltweit voranzustellen und den Opfern ein Stück weit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das ist eine Mega-Aufgabe, wo noch viel zu tun ist. Und ich hoffe, dass der neue Papst diese Aufgabe mehr annimmt, als es der alte konnte.
In Washington beraten aktuell die Spitzen der globalen Finanzwirtschaft unter anderem über den Umgang mit der Zollpolitik der USA. Die Ökonomin Veronika Grimm, eine der sogenannten Wirtschaftsweisen, sagte dazu am Morgen im Deutschlandfunk.
Für die Europäische Union hat das natürlich auch Auswirkungen. Wir werden sicherlich mit erfasst von einer wirtschaftlichen Schwächung der USA, weil die USA einfach einer unserer ganz wichtigen Handelspartner ist. Deswegen gibt es eigentlich viel Grund, in der Europäischen Union zu reagieren, stärker zusammenzurücken und auch den Euro zu stärken. Aber wir wissen natürlich auch, dass die Europäische Union kein schneller Akteur ist mit den 27 Staaten und den sehr, sehr langsamen Entscheidungsprozessen. Insofern ist das natürlich eine Herausforderung auch für die EU und für Deutschland.
In London werden heute Gespräche über ein mögliches Ende im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortgesetzt. Beteiligt sind Vertreter aus der Ukraine, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den USA. Gabi Biesinger.
Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge erwartet das Weiße Haus bei den Gesprächen eine Reaktion aus Kiew auf Vorschläge für Zugeständnisse an Moskau. Demnach soll die Ukraine nicht nur auf einen NATO-Beitritt, sondern auch auf die 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim verzichten. Ein Sprecher der Downing Street sagte, Premierminister Starmer habe Selenskyj gegenüber bekräftigt, dass er dessen Forderungen nach einem Waffenstillstand unterstütze. Es sei jetzt an der Zeit, dass der russische Präsident Putin zeige, dass er es mit der Beendigung seines brutalen Krieges ernst meine.
Die USA sollen laut Medienberichten von der Ukraine also fordern, unter anderem die Annexion der Krim durch Russland anzuerkennen. Der ukrainische Botschafter Oleksiy Makejew sagte dazu vor wenigen Minuten in dieser Sendung.
Mein Präsident war auch ganz klar, dass es die Position der Ukraine seit langem Krim ist und bleibt ukrainisch. Und bevor Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer irritiert sagen, seien Sie doch realistisch, erlauben Sie mir ein Beispiel aus dem realen Leben. Die Bundesrepublik Deutschland hat die DDR völkerrechtlich nie vollständig als Staat anerkannt und Wiedervereinigungsgebot war im Grundgesetz verankert. Und deshalb war die Wiedervereinigung am Ende möglich. Manchmal dauert es eben, aber es lohnt sich immer, auf das Völkerrecht zu setzen.
Bei einem Angriff im indisch kontrollierten Teil der Himalaya-Region Kaschmir sind nach Behördenangaben mindestens 26 Menschen getötet worden. Franziska Amler.
Augenzeugen berichteten, dass die bewaffneten Kämpfer gezielt gefragt haben, ob ihre Opfer Hindus seien und dann auf sie schossen. Zu dem Anschlag in dem beliebten Urlaubsort Pahalgam soll sich eine Untergruppe der islamistischen Terrororganisation Lashkar bekannt haben. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht. In der Region bekämpfen sich militante Gruppen und indische Sicherheitskräfte. Die nördliche Himalaya-Region Kaschmir ist seit der Unabhängigkeit Indiens und Pakistans im Jahr 1947 geteilt. Beide Länder beanspruchen das Gebiet vollständig für sich und haben schon zwei Kriege um die Kontrolle der Bergregion geführt.